liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ihr müsst jetzt euch vorstellen, wir sitzen am Lagerfeuer vor rund 30.000 Jahren. Und
knister. Also das Thema Wahrhaftigkeit, und da schließt ja auch an, erzähle ich eigene Geschichten oder erzähle ich die typischen Geschichten aus Büchern?
Unser Leben ist so reich und so abwechslungsreich, dann geht es nicht darum, dass es jetzt genau die Geschichte war, aber eine Geschichte, die das gut transportiert.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Jürgen.
Hallo Sabine.
Ich habe heute das Thema STORY an Bord.
Ah, systemische Theorie orientiert am...
Yeti.
am Yeti. Okay.
Genau, die Stories im Training. Du bist ein Meister darin, deine Inhalte mit Storys zu unterfüttern, Relevanz über Storys zu schaffen, Verankerungen über Storys hinzukriegen, uns Bilder in den Kopf zu
zimmern. Ich liebe das, ehrlich gesagt, ich liebe das, dass ich vorher nicht weiß, was du für eine Frage an mich richtest, weil wenn du wüsstest, was das gerade für einen Storm in meinem Kopf auslöst, ist das eigentlich ein schönes Gefühl, das ist fast ein bisschen wie High.
Ja, nicht schlecht. Wenn das ohne verbotene Substanzen, wie schön.
Okay. Storytelling.
Genau. Jesus Storytelling Christ, im Training. Also letztlich am Ende sozusagen fände ich es cool, wenn wir durch die Dinge, wie baust du sowas auf, wie entscheidest du, wo du überhaupt wo findest du deine Stories, wie bringst du die in die Trainings an den Stellen wirklich unter. All das würde ich gerne streifen, ohne dass wir das jetzt zu sehr systematisieren.
Okay.
Bei deinem Storm, was ist denn das, was am meisten aufploppt in deinem Kopf?
Also erstmal empfehle ich allen Menschen, die sich mit Stories im Training beschäftigen, ein Buch zu lesen von Samira El-Kwasil und Friedemann Karich, Erzählende Affen. Die beiden sind Wissenschaftsjournalistin aus München, glaube ich. Und ich würde gerne auch mit dem Teil anfangen, warum wir überhaupt Stories im Training einsetzen. Weil das eine ist, die sind unterhaltsam, ja, das ist cool. Aber die Story selber ist ein unfassbar gut funktionierender Lernweg. Und das liegt an unserer Geschichte und unserer Evolution, unserer Herkunft. Und ich versuche jetzt dieses Buch ohne Vorbereitung Erzählende Affen zusammenzufassen in 2-3 Sätzen. Aber mit diesen Sätzen wird hoffentlich klar, warum wir überhaupt so großen Wert legen, bestimmte Dinge nicht nur durch Beispiele zu unterlegen, sondern auch mit Stories im Training. Die Geschichte der Menschheit hat an einem bestimmten Punkt die Storyteller in dieser Welt hervorgerufen. Das waren Leute, die auf eine bestimmte Weise Dinge erzählen konnten, so dass das unterhaltsamer war, mit stärkeren Emotionen verbunden war oder stärker haften blieb. Das heißt, die fingen an, Dinge auszumalen. Ich habe gleich ein Beispiel dafür, Dinge auszumalen, und das führte zu einem dramatischen Ergebnis. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ihr müsst jetzt euch vorstellen, wir sitzen am Lagerfeuer vor rund 30.000 Jahren. Und
knister.
Und da gab es die Typen, die haben gesagt, übrigens, am Fluss müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da habe ich so eine Löwenspur gesehen. Gibt es noch was zu essen?
Und das wäre ich in der Form vollendeten Nicht-Storyteller-Manier. Ist so die Information raus, läuft doch.
Ja, also ich habe euch doch informiert. Da
eben
war eine Fußspur.
Genau, so.
Und es gab die Storyteller, die wussten, wahrscheinlich aus einem Ego, weil die Aufmerksamkeit der Audience tat ihnen gut am Lagerfeuer, haben angefangen, das auszuschmücken und auch zu übertreiben, der Fantasie nachzugehen. Und dann wurde es ein Monstrum, was da unten am... und das hat schon Kinder verschlungen und ganze Dörfer vernichtet. Und die Leute waren mit Thrill, haben die zugehört. Und jetzt evolutionär gesehen hat das dazu geführt, dass man bei diesem Übertreiber, bei diesem Monsterbeschreiber halt doch besser nicht an den Fluss gegangen ist. Während bei dem anderen hat man es überhört oder es ist nicht emotional so haften geblieben, dann ist man an den Fluss gegangen, wurde gefressen. So. Und vorausgesetzt, bei beiden Es steckt ein Funke Wahrheit dahinter, nämlich dass es da wirklich Raubtiere gibt. Und das ist jetzt nicht meine These, sondern eine von vielen Thesen, die erklären sollen, nicht nur aus dem Buch, sondern auch insgesamt. Aus anderen Büchern, die erklären sollen, allen voran, das faszinierendste Buch in dieser ganzen Reihe, The Seven Basic Plots, Why We Tell Stories von Christopher Booker, Booker ohne R.
Ich bin übrigens sehr beruhigt. Ich glaube, du holst das gerade aus deinem Bücherschrank, ne? Du hast die jetzt nicht gerade alle auswendig.
Ich habe die alle in meinem Kopf.
Ist klar.
Besser gesagt, The Seven Basic Plots habe ich eigentlich immer bei mir. Also egal, wo ich bin.
Immer am Mann, ich verstehe.
Dazu erzähle ich auch gleich was. Ich habe es tatsächlich im Bücherregal hier hinter mir. Die These, dass jetzt an dieser Stelle die Evolution greift und eben die Stämme überleben lässt, die gute Storyteller hat, ist eine dieser Thesen, die uns erklären kann, und jetzt sind wir bei der heutigen Zeit, warum das Erzählen von Geschichten eine Milliardenindustrie ist. Mhm. Und zwar nicht nur Netflix, Kino, Bücher, Medien, sondern auch Games. Das eine Riesenindustrie ist, weil wir uns die ganze Zeit über Stories unterhalten. Und es spricht deswegen viel dafür, dass das so ein Highway in unserem Gehirn ist. Da ist eine Story, da sind auch jetzt Muster, wenn wir gleich noch kommen. Da ist so eine Story und ich werde Aufmerksamkeit, weil das könnte mein Überleben, für meine Überleben bedeutsam sein. Sind wir aufmerksam, wir folgen diesen Mustern, weil wir nicht anders können. Also wir sind richtig addicted danach, diese Stories zu hören. Und diejenigen, die in der Forschung sich damit beschäftigen, sehen auch, dass bestimmte Muster besser funktionieren als andere. Ich will auch hierfür ein Beispiel nennen. Aber erstmal dieser Schritt, wir haben besser überlebt, weil es Stories gab, weil es gute Storyteller gab, Storytellerinnen. Und Storyteller. Und gleichzeitig gab es dann Muster, denen wir uns zuwenden, weil sie uns aufmerksam machen, unterhalten und thrillen. Und
also das heißt, du sagst, das Gehirn hat wirklich sich gemerkt, das ist ja immer so die simplifizierte Version, ne? Aber es hat gelernt, dass wir besser überleben, wenn wir diesen Stories zuhören.
Wenn wir besser zuhören, genau. Und auch wenn es heute vielleicht nicht mehr... Wir sehen heute Narrative in dieser Welt, die unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommen, obwohl sie Bullshit sind. Aber
ich habe eins gerade im Kopf, seit du das mit dem Monstern gesagt hast, die dann kleine Kinder essen. Ein unschönes, aber das hat halt funktioniert. Ne? Es macht Bilder im Kopf, dieses Thema. Diese Einwanderer essen übrigens eure Haustiere. Ist klar.
Genau. Und diese Dinge gibt es seit Tausenden von Jahren, dem Mittelalter, diese Geschichte von den Juden, die an Ostern kleine Babys essen und so. Es ist unfassbar, dass wir darauf überhaupt anspringen. Damals ist noch viel mit Unwissen zu tun, aber heute sehen wir ähnliche Mechanismen.
Und es bleibt hängen, selbst wenn so wie ich es wirklich total ablehne und sage, ich möchte es überhaupt gar nicht im Kopf behalten, aber es ist so eine eingängige Verbilderung dessen in meinem Hirn, dass ich das schwer vorbeirauschen lassen kann und auch schwer wieder los werde, vor allem wenn ich es dann auch noch zwei, dreimal weiter erzählt habe. Das ist ja auch der Effekt von Stories, aber ich greife voraus.
Aber genau das ist es, weil diese Mechanismen werden jetzt untersucht. Es gibt einen deutschen Sagenforscher, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe, weil der steht bei Sagen und Märchen in meinem
und
Regal.
Die sind zu weit
und die
weg
sind am
jetzt
anderen
gerade.
Ende der Wohnung. Aber dieser Sagenforscher, wir schreiben es in den Notes und noch mit rein, hat berühmte Bücher geschrieben, unter anderem Die Maus im Jumbojet oder Die Spinne in der Yuccapalme, weil er untersucht hat, wieso haben sich eigentlich Märchen so fortgepflanzt und warum haben die Gebrüder Grimm dann irgendwann Geschichten sammeln können, die seit Hunderten von Jahren erzählt wurden, am Kamin, im Hinterzimmer, und warum ähneln die sich irgendwann alle? Also der Prinz, der die Prinzessin befreit und in tausend Variationen, das Monstrum, das die Dorfgemeinschaft bedroht und einer kommt und oder eine ganze Mannschaft kommt, wie bei den sieben Samurai und befreien die Gemeinschaft von den Monstern. Diese Muster, die da entstanden sind, sind entstanden, weil die erfolgreich sind. Und auch hier für ein Beispiel, anderes Buch, die Heath Brothers haben ein Buch geschrieben, Made to Stick, und dann höre ich jetzt auf mit Literatur droppen.
Ja, aber, weil man das zum auch Beispiel auch, glaube ich, nicht mehr erwerben kann. Das ist, glaube ich, weg vom Markt leider.
Ich habe es noch, ich würde es verleihen, allerdings nur gegen ein sehr, sehr großes Pfand, das unglaublich viel wert ist. Aber die haben dieses Buch geschrieben, Made to Stick. Im Deutschen weiß ich gar nicht, wie die Übersetzung genau heißt, aber Made to Stick. Ich habe tatsächlich noch drei Bücher hier, fällt mir klar auf, weil ich sie irgendwann mal auf Vorrat gekauft habe.
Das war schlau.
Die Made to Stick beschreiben, warum funktionieren diese ganzen Urban Legends, so wie die Maus im Jumbojet oder die Ich bin in der Yucca-Palme, und haben dabei so Muster gefunden, die wir vielleicht im Kluggeschwätz dann genauer beschreiben können. Das sind einzelne Muster, die mit Twists zu tun haben, mit Emotionalität, mit Glaubwürdigkeit der Geschichte. Und wenn wir das eine rausnehmen, diese Geschichten fallen dadurch auf, dass sie immer damit beginnen, dass jemand sagt, einem Bekannten von mir ist das und das geschehen. Oder einem Bekannten von meiner Schwester ist das und das geschehen. Und dieser kleine Trick führt immer dazu, dass
die... Es ist nicht irgendein Mensch.
Aber man fragt nicht nach, wer eigentlich und wann.
Nee, natürlich nicht.
Und dann kommt der nächste Trick, das ist dann das zweite Prinzip, konkret. Wann, wo, was genau. Da stand dieser Mann am 23. April letzten Jahres in Iowa an einem Flughafen und wartete auf seinen Flug, und da sprach ihn eine junge Frau an, ob er nicht mit ihr noch einen Drink nehmen will, weil sie ja auch auf ihren Flug wartet. Und er geht mit ihr zur Bar, sie bestellen zwei Drinks und er nimmt einen Schluck, fand sie auch ganz attraktiv. Und dieser Schluck war das Letzte, woran er sich erinnerte. Und dieser Twist dann da drin und dieses ganz Konkrete am 23. im Iowa führt dazu, dass wir in diese Story reingesogen werden, jetzt auch wissen wollen, was geschah dann. Ne? Ich kürze es jetzt sehr ab. Der wacht dann auf in einer Badewanne mit Eis um sich rum und weiß nicht, ist verwirrt, weiß nicht, was ist mit mir geschehen. Und auf dem Badewannenrand liegt ein Handy mit einem Sticker und einem Post-it drauf. Mit der 9-11, mit der Notnummer in Amerika. Er wählt die, beschreibt, wo er ist. Ich sitze hier im kalten Wasser, ich weiß nicht, was geschehen ist. Und dann sagt die Frau am anderen Ende, der Operator, bleiben Sie, wo Sie sind, wie können Sie über dieses Handy orten? Sie sind Opfer eines Organraubes geworden. Und Geschichten dieser Art gibt es Tausende, und dieser Aufbau, deswegen Dan und Chip Heath, so heißen diese beiden Brüder, Made to Stick, beschreibt die Mechanismen dieser Stories, die eben leichter zu merken sind und aufgrund ihrer Verbreitung auch, also es kann sein, dass die dann immer irgendwie einen wahren Kern haben. Irgendwo ist sowas vielleicht tatsächlich mal passiert, aber anhand dieser Häufigkeit dieser Erzählung und wo das alles passiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr gegeben, und darin machen die fest, dass das eine gewisse Glaubwürdigkeit erringt und auch eine Verbreitung, weil diese Mechanismen so gut funktionieren, also diese Muster in den Stories.
Jetzt also wie kommen immer, wir bald zum gehen Training. Wir, genau, gehen, naja, aber wie immer gehen wir Menschen hin und gucken uns halt Erfolgreiches an und versuchen, Muster zu finden und die dann reproduzierbar zu machen. Und auch da, das geht dann in Richtung, wie baue ich meine Story, da kommen wir noch hin, gibt es eben nicht das eine und vor allem nicht das Richtige, sondern es gibt ganz viele verschiedene entdeckte Muster. Und da ist immer halt die Vereinfachung auch die eine der Sachen, auf die wir Wert legen, damit das wirklich praktikabel ist. Aber es hat auch manches seine Zeit, denke ich gerade, weil diese Organraub-Thematik, erinnere ich mich an so eine, irgendwie gefühlt ist das so 70er, 80er gewesen, aber das war ein Riesenthema, ne? Und dann ist das natürlich auch nochmal besonders viel weiter erzählt, weil es gerade so en vogue ist, über das Thema Organraub zu reden. Heute wird die gar nicht mehr, also ich habe sie zumindest jetzt noch nicht irgendwie unter Jugendlichen oder so gehört. Das ist auch interessant, wann ist eigentlich was gerade viral.
Gibt es auch sehr niedliche Geschichten, aber dazu später mehr. Ich spreche jetzt, oder wir sollten bewusst jetzt nicht darüber sprechen, wie gefährlich manche Narrative sind, wenn sie so entstehen. Also ich habe einen Onkel, der hat mir gesagt, früher gab es auch ganz viele heiße Sommer. Mhm. Ja, also, und dann müsste man ja fragen, Klima, glaubst du jetzt deinem so, Onkel, ne? Mehr als 99% genau. der Wissenschaftler? Aber das steigert ja die Glaubwürdigkeit, weil wenn Onkel das sagt und der ist ja. ein sehr glaubwürdiger Onkel, dann muss das schon richtig sein. Aber darüber jetzt nicht reden, sondern eher Training, weil der Grund, warum wir es im Training einsetzen, wurde ja jetzt schon gesagt, weil die Resonanz größer ist. Die Leute können sich das besser merken. Mhm. Nicht nur durch die Illustration dessen, was wir als Modell vielleicht gerade erklären, jetzt wird es durch eine Story unterlegt, und auch nicht allein durch die Unterhaltsamkeit, deswegen ist es ganz oft toll, ein neues Thema mit einer Story einzuleiten, vor allem dann, wenn die Leute noch gar nicht wissen, worauf es hinausläuft, sondern sie kommen aus einer Pause zurück und man beginnt wirklich jäh mit einer Story. Vor einigen Jahren gab es einen jungen Mann, der hat Folgendes getan. Ich liebe diesen Twist. Das ist jetzt ein bisschen Spoiler. Achtung, weghören. Wenn man dann irgendwann feststellt, da wird so eine Geschichte erzählt von so einem jungen Mann und irgendwann sagt der Trainer dann, ja, und dieser junge Mann war ich. Also es kommt aber erst, nachdem viele Komplikationen gekommen sind. Und so. Und dann gibt es so einen kleinen Twist. Und wir sind so anfällig für diese Dinge und bleiben trotzdem dran, weil das sieht man dann wiederum bei Storyboards von Filmen oder Serien. Wir wissen eigentlich, also wer je mehr als 2 James-Bond-Filme gesehen hat, weiß ganz genau, wie der ausgeht, dieser Film, und was nun geschehen wird. Die Variationen sind immer wieder...
Naja, ganz sicher kann man immer nicht sein bis zum Schluss.
Ich warte ehrlich gesagt...
Das könnte ja doch mal anders sein.
Ich warte auf irgendwann mal so einen Twist, dass James Bond tatsächlich, keine Ahnung, einen schwulen Freund hat und nicht irgendwie eine gut aussehende, schlaue. Aber eigentlich sind die Plots klar. Und trotzdem hängen wir an dieser Geschichte, weil wir nur dahin gucken, auf welche Weise wird er es diesmal tun und wie viel steckt er auf dem Weg dahin ein. Und so ähnlich ist das dann im Training. Man darf das nicht übertreiben, aber kurze Stories an vielen, vielen Stellen heben die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen sich das merken. Manchmal erinnern sie sich sogar nur an die Stories und haben damit die affektive Botschaft gekauft, die mitgeht. Und
das würde ich gerne kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer, die mit dem Begriff gar nicht so viel anfangen können. Also das, was ich an Haltung, an innerer Haltung im Sinne von Denken über etwas, Fühlen hin zu etwas tatsächlich vermitteln möchte als Trainerin oder Trainer. Meinst du damit, ne? Mit affektiver Botschaft?
Weil das nützt nichts, nur zu sagen, ich will mal das Beispiel nennen, dass es oft gut ist, bevor man in einem Konflikt mit einem Urteil reingeht, in den Konflikt vorher zu prüfen, was sind eigentlich meine Annahmen und was weiß ich wirklich über die Situation. Und du und vielleicht auch einige Hörerinnen kennen meine Parkplatzgeschichte, wo mir jemand einen Parkplatz wegnimmt und ich mir so ein Bild im Kopf baue von diesem rücksichtslosen Menschen in diesem Auto. Und dann hat aber diese Geschichte eine Wendung und vollkommen anderen Ausgang, den ich jetzt hier nicht sage.
Aber, das finde ich gut, genau. Aber, zu viel Spoiler ist auch doof.
Aber dieser Ausgang steht für all das, was wir manchmal in unseren Köpfen so an Annahmen bauen und die uns eigentlich nur daran hindern, mit diesem anderen Menschen eine Lösung zu finden. Und man kann diesen Principle, also diesen Kernsatz, erst prüfen, dann urteilen, kann man 10-mal sagen,
weil
er ist
nicht
gefühlt.
Genau, auch anschreiben und so, aber das ist nicht gefühlt. Das finde ich ein wahnsinnig schönes Beispiel für die Frage, wie findest du deine Stories oder wie gehst du vor für bestimmte Trainingssituationen, dass du dann eben entsprechende Stories auch parat hast.
Ja. Die Welt hasst mich dafür. Ich schreibe Tagebuch. Und ich erlebe jeden Tag Stories. Aber ich kann nur jedem Menschen raten. Der Tag steckt voller Stories. Kurze Beobachtungen. Hier passiert was, da passiert was. Die Medien stecken voller Stories. Schreibt euch das auf. Also es ist manchmal nur ein Stichwort und plötzlich
das wollte ich dich gerade fragen. Was machst du? Also hast du, ich sehe dich ab und zu zwischendrin Notizen machen. Wir sind ja zum Glück häufiger mal am gleichen Ort und machen zusammen Dinge. Das also ich habe damals, nachdem ich das Story Theater Workshop, den Story Theater Workshop mitgemacht habe, seitdem immer so ein kleines Buch, was wirklich nur für diese Stories da ist. Und ehrlicherweise verliere ich das manchmal zwischendrin auch voll aus dem Fokus und dann reden wir wieder über sowas und ich denke, hey, du kannst dein Storyboard Buch mal wieder aufleben lassen. Machst du das in dem Moment, wo es dir passiert? Machst du das abends? Gibt es da überhaupt irgendwie eine Art Regelmäßigkeit?
Nein. Aber es ist
Free Flower wieder.
Nein, aber es gibt eine Regel, eine Regel, die heißt, Inspiration hat eine kurze Halbwertszeit. Mhm. Also wenn man es nicht gleich aufschreibt, kann es sein, dass es vergessen ist, aber es gibt auch Stories, die sind so tief, oder sie begegnen einem so häufig, dass es leicht ist, das auch zu einem späteren Zeitpunkt zu machen. Und hier mal wieder eine Runde klug geschwätzt. Die beiden Brüder Dan und Chip Heath, wie das Heu, glaube ich, haben in ihrem Buch ein Muster beschrieben, das vor allem in Geschichten, die sogenannte Urban Legends werden, also immer wieder erzählt werden an ganz verschiedenen Orten und damit sehr, sehr erfolgreiche Geschichten sind, ein Muster, das diesen Geschichten innewohnt. Und sie haben das in einem Merksatz zusammengefasst, den auch du und wir uns ganz gut merken können. Tell me a simple, unexpected, concrete, credential, emotional story. Da das beides Amerikaner sind, muss das Ganze natürlich als Akrostiko, also die Anfangsbuchstaben, als Success rüberkommen. Aber vielleicht kannst du dir es darüber auch merken. Simple, unexpected, concrete, credential, emotional story. Success. Und beschreiben dann im Einzelnen in ihrem Buch Made to Stick, im Deutschen Was bleibt, was diese einzelnen Anforderungen an eine gute Story bedeuten. Und ich mach's ganz kurz, das Buch ist wirklich zu empfehlen. Simple heißt eine einfache Geschichte. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und leicht folgbar. Ich nenne ein Beispiel. Eltern von einem Bekannten von mir haben vor 2 Jahren im Sommer auf Mallorca einen kleinen Hund kennengelernt. Sehr niedliches Tierchen, das ihnen am Strand immer wieder zugelaufen ist, mit denen gespielt haben. Und irgendwann haben die beiden sich so in diesen Hund verliebt, dass sie nach Wegen gesucht haben, den mit nach Deutschland zu nehmen. Das ist ihnen auch gelungen, mit bürokratischem Aufwand, und waren sehr happy mit dem Hund, bis er irgendwann offensichtlich krank wurde, Dünnpfiff gehabt und offenbar Bauchschmerzen. Und sie sind mit dem zum Tierarzt gegangen. Nachdem der Tierarzt den Hund untersucht hat, hat er die beiden angeschaut und gefragt, sagen Sie, darf ich fragen, haben Sie diesen Hund mal bellen hören? Und die beiden sahen sich an und konnten nur den Kopf schütteln. Nein, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Das ist ein ganz stiller, ganz ruhiger und feiner. Dann muss ich Ihnen hiermit leider sagen, Sie haben gar keinen Hund. Sie haben eine mallorquinische Strandratte mitgebracht. Diese Geschichte zeigt, wie simpel sowas aufgebaut sein. Da waren die in Mallorca, haben einen Hund gesehen, der war lieb, dann haben sie mitgenommen, der Arzt hat gefragt und dann kommt der Twist, das ist das U in Success, unexpected. Also es ist eben kein Hund, sondern eine Strandratte. All diese Geschichten sind so aufgebaut. Es ist ganz konkret, Mallorca, ich hätte jetzt noch ein Datum mit dazu nennen können, oder den Namen des Arztes. Das war nämlich Dr. Schmoller aus der Danziger Straße im Berlin-Prenzlauer Berg, was nicht stimmt. Aber auf diese Weise merken sich die Leute das besser. Dass diese Geschichte den Eltern von einer Freundin von mir geschieht, von einer Bekannten von mir, macht das Ganze glaubwürdig, dafür steht das Credential. Es ist emotional, weil die sich, auch das hätte man jetzt so ein bisschen ausmalen können, weil die sich in diesen Hund verliebt haben, der ganz niedlich ist, und ein Schrecken entsteht dadurch, dass es eigentlich eine Ratte ist. Und es ist eben eine Geschichte und nicht nur ein Fakt oder eine Nachricht oder ähnliches. Tell me a simple, unexpected, concrete, credential, emotional story. Die Brüder Dan und Chip Heath. Was bleibt? Und das aus der Serie Klug geschwätzt. Das ist die zweite Empfehlung, dass man tatsächlich immer ein Notizbuch bei sich hat. Und das habe ich, weil, also bis hin dazu, dass neben meinem Bett, jetzt keine pikanten Details, aber liegt unter anderem ein Notizbuch, weil manchmal träumt man ja auch Stories. Und die haben ein Narrativ, irgendwie ein Erklärwert für irgendetwas, was in dieser Welt geschieht. Mhm. Und auch da kurz aufschreiben, worum ging es da, was war die Storyline, lohnt sich. Und Und man sieht das dann, wir hatten schon eine Folge, wo es über das Schreiben selbst ging. Mhm. Man sieht das auch bei namhaften Erzählern und Erzählerinnen, die, so wie David Sedaris, morgens um den Block geht und Müll, er sammelt Müll, andere führen ihren Hund spazieren oder gehen einfach nur so spazieren. Aber die ganze Inspiration für ihre Bücher holen sie aus dem Außen. Mhm. Und dann kriegst du so merkwürdige Dinge geschildert. Bei Dan Brown war das mal, der sagte, er sieht ein Fenster in einer Straße und im selben Augenblick fliegt eine Boeing, also hier so ein großes Passagierflugzeug, oben drüber. Und er sagt, die Kunst besteht darin, das in einen Zusammenhang zu bringen. Also was hat dieses hat Fenster, jetzt gerade das Fenster Flugzeug. Oben mit diesem Flugzeug zu tun? Und er hat sofort einen Film im Kopf, dass der Agent, der da oben drin sitzt, eben zuvor dort jemanden ermordet hat oder da aufgestanden ist. Und wenn man so durch die Welt geht, sieht man plötzlich in allen Dingen Stories. Und das kennen unsere Hörerinnen und Hörer auch, dass sie in einem Café sitzen und einfach sich mal die Frage stellen, was hat dieser Mensch am Nebentisch für ein Leben gehabt? Was sehe ich im Gesicht? Wie agiert er seiner Gesprächspartnerin oder seinem Gesprächspartner gegenüber? Und plötzlich bauen sich ja im Kopf so Stories. Also
sich das Leben dieses Menschen, genau. Ja. Aber wie stelle ich mir das vor? Jetzt hast du da zum Beispiel so ein Stichwort wie Parkplatzsituation. Und dann?
Und dann erzähle ich dir das erste Mal, beim zweiten Mal ein bisschen anders. Irgendwann
du fängst
fällt
einfach
wirklich,
an, sie zu erzählen. Ja, genau. Also du schreibst sie dir nicht vorher irgendwie runter oder so, sondern.
Manchmal auch, wenn die sehr wichtig ist. Ja. Schreibe ich sie vorher auf, variiere sie und im Laufe der Zeit fällt die in so Rinnen rein, sodass sie nach einem bestimmten Muster immer wieder erzählt wird. Und dann lohnt sich das auch, wenn man ein bisschen was zu Storytelling-Mustern weiß, weil man dann hingucken kann. Du warst selbst mal mit dabei, als mir in der Trainerausbildung einen ganz, ganz tollen Storyteller und Drehbuchautor hatte, der den Tipp gegeben hat, guck doch mal, wo du deine Story anfängst.
Ja, und, das ist der erste
und das
Satz.
Macht einen riesen Unterschied und sowas zu basteln macht dann sehr großen Spaß. Also fange ich jetzt gehe ich chronologisch vor, das ist wahrscheinlich das Langweiligste, was es gibt auf der Welt. Dann passiert das und dann passiert und dann das und dann das und dann das. Oder fange ich an einer bestimmten Stelle an, dass noch so ein Hä-Effekt entsteht, der durch einen Aha-Effekt dann später aufgelöst wird. Oder auch, an welcher Stelle brauche ich einen Twist? So wie in der Spinne mit der Yucca-Palme oder in anderen Sagen dieser Art. An welcher Stelle muss ich klar werden oder konkret werden? Wann war das genau? Wo war es? Und dann reicht manchmal schon, dass man so in seine Story als Trainerin jetzt einbaut. Ich weiß noch, ich erinnere mich sehr genau an den Tag, weil es super kalt war. Und dann ist diese super kalt war, ist glaubwürdiger. Es muss dann auch stimmen, liebe Freundinnen und Freunde. aber irgendwas hat jeder Tag ist irgendwie besonders. Und es hilft den Leuten, sich was vorzustellen, also den Teilnehmenden. Und gleichzeitig werden die wieder hooked, weil die Glaubwürdigkeit eben seit 30.000 Jahren mit eine Rolle spielte.
Was sagst du hooked? Du meinst, dass die so klebrig bleiben, also dieses Made-to-Stick-Element haben sozusagen. Genau, ne? Sie bleiben irgendwie hängen.
Genau. Und diese Hooks selber ist ein feststehender Begriff. Je früher der in der Geschichte kommt, also geil ist, wenn es gleich am Anfang ist, dann viel damit zu tun, ob sie einen über diese kurze Sequenz folgen. Also es gibt im Training keine Stories, die länger gehen als 4 Minuten. Also das wird also eine langatmige Erzählung wäre schrecklich. Ja. Aber je kürzer die sind, desto besser, weil sie eben das illustrieren, was gerade in diesem Augenblick im Raum ist. Und dann sammelt man diese Geschichten, weil du gerade gefragt hast, wie geht man dann weiter vor? Ja. Und dann weiß man irgendwann, wenn ich das Modul mache, erzähle ich diese Geschichte.
Das ist so ein Klickmoment, ne? Du bist dann eventuell in der Konzeption dieses Moduls und sinnierst so vor dich hin, was kann da noch rein, wie kann ich das noch aufpimpen und irgendwie klickt es plötzlich im Kopf, warte mal, da gibt es doch diese Geschichte, die zahlt ja da voll drauf ein. Ja. Das kenne ich auch und die, also auch das Weitererzählen, ich würde da gerne noch mal einmal kurz hingehen. Fängst du an damit, das in deinem privaten Umfeld zu erzählen? Gehst du gleich in Trainings oder gibt es da auch gar keine Regel, wo du sagen kannst, ja, mache ich eher so oder so.
Es kommt darauf an.
Warum glaube ich, das schon mal gehört zu haben?
Aber ich bin ein großer, also ich habe es leicht, muss ich mit dazu sagen, weil ich in meinem Umfeld lauter Storyteller habe. Ja. Also wenn wir einen Abend in der Kneipe sitzen, erzählt der die Geschichte und die sind auch alle ziemlich gut im Erzählen dieser Geschichte. Und wir haben Spaß daran, dass man nicht nur sagt, ja und dann war ich da und dann war ich dann das und so, sondern die werden so ein bisschen gemacht.
Gepimpt.
Aber einfach nur, weil es denen Spaß macht.
Spaß
und,
macht, ja.
Dadurch kann man sie da ausprobieren. Ich finde es auch manchmal lustig, wie die sich transformieren im Laufe der Zeit. Und da kommen wir zu einem Punkt, der wichtig ist für uns Trainerinnen. Nämlich die modifizieren sich schlimmstenfalls. Also ich habe Freunde, die ich seit 40 Jahren kenne. Da wird eine Geschichte erzählt und dann irgendwann sitzt du daneben und sagst, pass mal auf, mein Freund, ich war dabei.
Ich war dabei. Der da neben dir stand und das stimmt.
Und das war ganz anders.
Gar nicht, genau.
Das war ganz anders. Und unter guten Freunden kann man sagen, naja, aber du weißt, was ich meine. Oder es hätte ja passieren können. Aber die Geschichten kriegen auch so eine Selbstinduktion, dass die sich dann immer weiterentwickeln. Und mein Rat an wirklich alle Trainerinnen und Trainer bleibt bei den Fakten. Also da gibt's dann genug drin, sodass man nicht in die Übertreibung gehen muss, weil es gibt nichts Peinlicheres, als dabei entlarvt zu werden, dass was gar nicht sein kann. Oder noch schlimmer, ihr erzählt eine Geschichte von jemandem anders, so als ob es eure eigene war. Und das kann passieren, also dass Parallelitäten entstehen, aber ich selbst war ehrlich gesagt immer sehr befremdet, wenn ich eine Geschichte, die ich selbst sogar in einem Buch aufgeschrieben habe, dann aus dem Mund eines anderen genauso mit denselben Figuren auch erzählt wird und ich dann danach hingehe und sage, entschuldige, das war ich. Ach so, ja. Und für mich gibt es auch keine Rechtfertigung so à la der Zweck heiligt die Mittel. Also Hauptsache, die Teilnehmenden tun hinterher was anderes als vorher. Und dann ist egal, ob es meine Geschichte oder von jemand anders war. Ich glaube das nicht, weil wenn die einmal entlarven würden, der erzählt hier Geschichten, die wir von anderen Trainern genauso hören. Also ich habe sogar einmal die Geschichte von Sylvester Stallone als eigene Geschichte gehört, wo ich dachte also statt Rocky wurde dann irgendwas anderes genommen. Und dann, wenn ich dann das einmal merke, das ist nicht wahr, dann glaube ich auch den ganzen Rest nicht mehr. Und ich glaube vielleicht sogar nicht mal mehr daran, dass man die Inhalte lernen kann, weil die verarschen mich eben.
Also das Thema Wahrhaftigkeit, und das schließt ja auch an, erzähle ich eigene Geschichten oder erzähle ich die typischen Geschichten aus Büchern? Es gibt ja diverse Bücher, Webpages und so weiter.
Chicken Soup for the Soul.
Richtig, for example, oder erzählbar oder whatever. Wie stehst du denn dazu?
Das zu teilen oder sich
dazu
bedienen?
Diese Geschichten zu nutzen, genau.
Finde ich cool, wenn man dabei auf zwei Dinge achtet. Das eine ist das, was wir immer wieder mal behandeln, auch hier in dem Podcast, ist Embodiment. Also wenn ich diese Geschichte so erzähle, wie man, keine Ahnung, im Kindergarten Geschichten gehört hat, ohne Belebtheit, dann ist das nicht gut. Und das passiert, wenn man aus der erzählbaren Story nimmt, die nicht die eigene Story ist. Ich empfehle
und vielleicht
dann
sogar vorliest, meinst du sowas?
Oder vorliest oder so.
Es ist so, unterliest.
Es verändert sofort auch wieder den Status, weil dann man wieder in der Schule sitzt oder im Kindergarten. Das würde ich nicht tun, sondern es braucht schon eine persönliche Beziehung zu dieser Geschichte. Und ich finde die Wahrheit unglaublich wichtig. Also es ist so einfach zu beginnen zu sagen, bin neulich in einem tollen Buch auf eine Geschichte gestoßen, die mich sehr berührt hat. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Das heißt, man baut so ein kleines Spannungsfeld auf, erzählt dann die Geschichte und sagt dann aber, warum sie einen berührt hat. Also was das mit einem selbst zu tun hatte.
Ja.
Und damit ist man bei der Wahrheit und man ist bei sich selbst. Ja. Und es ist auch schön, wenn der Autor oder die Autorin genannt wird, weil das tut dann dem Lerneffekt keinen Abbruch, sondern zeigt sogar die Haltung, ich praise andere Leute dafür, dass sie gute Geschichten erzählen und erzielt trotzdem die Wirkung. Dennoch.
Und wenn ich sie dann vorlese auf eine Art, die eine angenehme Vorleseart ist, das wäre für dich auch etwas, wo du sagst, ja klar, go for it.
Also da es eine kurze Geschichte sein muss, 3 Minuten oder so, fände ich es cool, wenn man sie einfach erzählt.
Ja,
also nicht,
das ist schon der,
es sei denn, der Wortlaut ist
unglaublich
wichtig. Also wenn der Wortlaut ganz wichtig ist, ist es manchmal bei Gedichten so oder bei anderen Dingen. Aber bei einer Story reicht das aus, wenn man sie nacherzählt mit eigenen Worten. Und dennoch kann man, bevor man jetzt bei Erzählbar sich inspirieren lässt und dann sagt, so, ich erzähle jetzt die Geschichte von dem Adler und dem Hühnerhof, meinetwegen, dann überlegen, gibt es eine ähnliche Geschichte in meinem Leben, die dasselbe Narrativ in sich trägt und dieselbe Botschaft transportiert, aber aus meiner Welt kommt. Dann würde ich immer eher die wählen, weil unser Leben ist so reich und so abwechslungsreich, dann geht es nicht darum, dass es jetzt genau die Geschichte war, aber eine Geschichte, die das gut transportiert.
Neben der Tatsache, dass diese Geschichte, die ich aus meinem eigenen Leben erzähle, natürlich in der Regel nicht bekannt ist, was hat das noch für Vorteile für dich, wenn du es aus deinem eigenen Leben nimmst?
Embodiment, also ich kann...
Ich verkörpere es.
Ich verkörpere das, was ich da sage. Dadurch sind auch meine Gefühle angemorst und werden stattfinden. Und ich laufe eben nicht so Gefahr, in Plattitüden zu sein. Ich meine, die Menschen schreiben Geschichten auf seit der Antike. Und wenn man jetzt mal nur die antiken Fabeln nimmt, der Frosch und der Skorpion am Fluss, ich liebe diese Fabel, dann illustrieren die zwar einen bestimmten Mechanismus für die Hörerinnen und Hörer jetzt. Der Skorpion sticht den Frosch auf der Mitte des Flusses, obwohl er vorher gesagt hat, ich werde dich nicht stechen, ich bin doch nicht bescheuert, weil dann sterben wir ja beide. Und auf der Mitte des Flusses sticht er den Frosch trotzdem, nachdem der Frosch sich bereit erklärt hat, ihn darüber zu tragen. Und der Frosch schreit in Agonie, in seinem Todeskampf, schreit er, warum hast du das getan? Wir werden beide sterben. Und der Skorpion sagt, es ist meine Natur. Und das steht dann im Seminar für den Fall, dass eben jemand darauf beharrt und sagt, ich bin halt so und das ist meine Natur und damit keine Veränderung mehr entsteht. Dann kann man das nehmen und auch sagen, das ist eine Fabel, eine uralte, zu zeigen, wie lange es dieses Thema schon gibt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Story nimmt, die auch einen Bezug hat zu den Teilnehmenden, die vor einem sitzen, deswegen Achtung, auch Spoiler und auch Trick. Ganz oft wird dann gefragt, wer kennt das? Ja. Also man beginnt mit einer Geschichte, jetzt Parkplatz, ich spoiler nichts, aber wer hat schon mal versucht, um nach 19 Uhr im Prenzlauer Berg in Berlin einen Parkplatz zu kriegen, dann kriegt die Story einen Bezug zu
noch
diesen
mehr eigenen Bezug,
Menschen,
also
weil alle kennen diese Situation und sie kennen auch die Situation, wie sich das anfühlt, wenn jemand einen Parkplatz wegnimmt. Und darum geht's, dass die beim Zuhören der Story ihre eigene Lebenswelt geteased bekommen, sodass sie eigene Bilder haben und auf diese Weise auf eine andere Art und Weise affektiv lernen.
Ich würde gerne noch so ein paar Themen in Richtung Training angucken, weil wir könnten natürlich jetzt auch wahnsinnig viel über das Bauen von Stories reden, aber ich glaube, da gibt es andere Quellen, die wir auch noch empfehlen können, weil das
Christopher Booker
ist mindestens ein Podcast für sich und es gibt ganze Reihen, wo das erlernbar ist. Was mich interessiert ist, wann nutzt du sie? Du hast einmal gesagt, du machst es zum Einleiten eines Themas. Gibt es noch so spezielle Momente, wo du sagst, da denke ich immer mal wieder hin, ist da jetzt eine Story cool?
Das weiß ich gar nicht richtig. Warte mal. Ich glaube, also ich kriege manchmal gesagt, auch von dir, Sabine, ein paar Stories weniger. Also so an 3 Tagen kann es sein, dass ich, keine Ahnung, wenn es nicht eine Story ist, dann eine Metapher wähle. Der große Unterschied ist der, dass die Metapher nicht als Plot aufgebaut wird, sondern einfach nur ein Bild ist, das aber das transportiert, was gesagt werden soll. Und beides kann zu viel sein in einem Training. Wenn aber, keine Ahnung, am Ende eines Konflikttrainings meine Xavier-Geschichte kommt, das interessiert mich, dann ist das so ein Punkt in einem Training, nämlich der Abschluss, ganz am Ende, der Abschluss, der so wichtig ist, dass ich den nicht ohne Story machen will. Und wenn ich dann die Wahl habe zwischen einem Appell, einem Vortrag, einer Summit, also irgendeine Zusammenfassung, Wrap-up oder Ausblick, dann würde ich immer am Ende eine Story erzählen.
Die Story wählen. Also in dem Fall
noch den Satz, ja. Ich bin vielleicht geprägt an der Stelle durch meinen Vater als Trainer, der am Ende jeden Tages in seinen Trainings, 82 Jahre lang, nein, so lange hat er nicht trainiert, aber hat er ein Märchen erzählt. Und, ja. Und das war ganz besonders, weil als Erwachsener kriegt man nicht mehr so oft Märchen erzählt. Mhm. Und vielleicht ist das deswegen aber hier Personal Style, ich weiß es nicht. Aber es gibt so Stellen im Training, wo ich immer eine Story wählen würde.
Das heißt, das eine wäre ja ein Ritual, was uns oft sehr, sehr gut tut in so Lernkonstrukten, ne? Zu sagen, ich mache das jeden Abend. Das habe ich auch mal in einer Weiterbildung erlebt und sehr angenehm empfunden. Das zweite wäre wieder das Thema affektives Lernziel am Schluss nochmal. Ne? Es geht eben um etwas Innerliches, wenn du deine Xavier-Geschichte erzählst. Und das dritte ist natürlich auch da eine Verankerung, ne? Am Ende nochmal für den Transfer ein Bild mitzugeben und in dem Fall auch eine Melodie, weil du das immer so nett mit dem Akzent sagst, die zum Beispiel bei Menschen wie mir genau total im Hirn haften bleibt. Dann erlebe ich oft, dass du es für die Relevanz machst, damit die Relevanz spürbar wird. Also das ist immer in der Regel der Einstiegsmoment in die Passage, das Thema, die nächste Übung. Ich überlege gerade, ob ich noch was als Rahmung erlebe.
Ich habe noch eine Sache, die wichtig ist, generell dabei, aber die Dosis spielt eine große Rolle. Ja. Und eigentlich, wenn du mich fragst, wenn du die Wahl hast, ein Modell, einen Inhalt, irgendwas mit einer Story zu illustrieren oder nicht, dann würde ich immer die Story wählen. Es kommt darauf an, wie häufig man in einem Training überhaupt Modelle baut oder Inhalte transportiert oder wie viel die Leute einfach üben, weil zum Üben passt die Story ja gar nicht. Also da machen wir ja nichts.
Genau, das ist der wirklich krasse Unterschied. Ne? In dem Moment, wo ich einer Story lausche, passiert in mir zwar eine ganze Menge, aber es ist Kognitives, was passiert und Emotionales durchaus, aber ich bin überhaupt nicht im Handeln. Ne? Was ich gerade denke, wenn du sagst, dass ich dann die Story nutze, um ein Modell zu anfassbarer zu machen auch, ist ja konträr zu Beispiel. Ne? Beispiel ist ja so das, was wir immer gelernt haben als Menschen, die vor Gruppen stehen, nutze Beispiele, wenn du eine Theorie erzählst. Und das ist aber noch ein Schritt weiter als Beispiel, richtig?
Ja, das ist definitiv mehr. Also die Story ist zwar beispielhaft und sie erzeugt auch ein Bild, also willst du was schildern, sprich in Bildern. Auch das, aber die Story
geil,
ist...
Geil, den habe ich ja ewig nicht mehr gehört, diesen Merksatz, herrlich. Willst du was schildern?
Ja, Pädagogik.
Oh, süß.
Und das stimmt ja auch alles, aber die Story ist darüber hinaus mehr als das. Es ist auch nicht einfach nur, man erzählt was, sondern wenn man wirklich die Gehirne erreichen will, dieser Menschen, die da vor einem sitzen, ist es gut, diesen uralten Mustern zu folgen, die eben vor 30.000 Jahren am Lagerfeuer schon was ausgelöst haben.
Naja, das sind die ganzen Strukturen auch, ne, in die ich meine Story gießen kann, von denen es eben so viele gibt, dass ich sage, okay, mal gucken, ob wir 2, 3 in den Shownotes auflisten, um anzuteasern und anzuregen, sich damit näher zu beschäftigen. Aber die jetzt hier groß anzugucken, wäre mir auch zu viel. Aber was ich von dir rausgehört habe, schon ist, Twist ist so ein Kniff, der wichtig ist, also so einen Überraschungsmoment zu schaffen, eine andere Richtung zu geben. Wenn wir nochmal so in Richtung Tipps gehen jetzt, so was sind kleine Kniffe, die noch helfen? Hau raus.
Also Hyperbel ist wichtig, also dass das Ding eine Steigerung hat, also keine Flat, die immer dieselben Gefühlszustände transportieren, sondern es braucht irgendwie eine Katastrophe oder einen magischen Moment an irgendeiner Stelle. Twists, wie gesagt, haben wir schon gesagt, es braucht klare Protagonistinnen, es braucht einen Konflikt, also eine Story ohne Konflikt ist so langweilig. Das haut nicht hin, dann kann man aus diesen Mustern, Overcoming the Monster oder beispielsweise Rebirth, also die Rocky-Geschichte oder so, kann man sich ein bisschen an Plots orientieren, die sehr, sehr häufig erzählt werden. Man kann eine Komödie machen oder eine Tragödie oder anderen Mustern folgen. Von Beggars to Riches, also dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, ist oft eine Story. Gott, die hören wir bei auch vielen unseren Kollegen. Und jetzt Pasta.
Eine
super,
Sache
mein wichtigster
ich auch
Tipp, mein
noch was Hinterkopf.
Wichtigster Tipp gleiche. Überhaupt. Wahrscheinlich mhm. der gleiche wie du jetzt. Mhm. Du kannst gleichzeitig sagen, seht zu,
dass ihr scheitert.
Dass ihr selbst nicht so gut wegkommt in eurer Geschichte. Wenn es eine Geschichte ist, die von euch handelt, seid nicht die Heroes, seid die Mentorinnen, wenn überhaupt. Weil diese Geschichten hören wir leider von Trainerkolleginnen sehr viel. Auch die kommen an, also ist jetzt nicht schlecht. Aber das ist so, ich habe viele Jahre gestruggelt. Ich hatte wenig Geld. Eigentlich hatte ich auch kein Erbe, ich hatte nichts. Aber durch harte Arbeit und dann geht so ein Narrativ los und am Ende, ja, bist du Millionär geworden. Die wird sehr häufig erzählt, um den Leuten Mut zu machen, den Weg der Trainerin, des Trainers mitzugehen. Ich glaube, dass das im gleichen Maße aber auch Verzagtheit mit sich bringt, weil die Menschen immer denken, zu Recht, ich bin aber anders als du. Ich habe andere Muster, ich habe andere Glaubenssätze, eine andere Kindheit gehabt. Und es ist deswegen einfacher, finde ich, auch zu zeigen, dass man weiterhin verletzlich ist, dass man weiterhin scheitert, dass man vor allem aber durch die Art und Weise, wie man mit dem Scheitern umgeht, auch wie man das erzählt, nämlich eine heitere Haltung dem gegenüber Mut machen kann. Und deswegen gilt, also zumindest bei uns gilt die Regel, Sabine, wenn du zu viele, um nicht zu sagen, auch nur eine Geschichte erzählst, wo du selbst der Hero bist, schränk es wenigstens wieder ein. Mhm. Also sag wenigstens, es geht mir jetzt nicht um Angeberei, sondern ich will euch Mut machen, dass manchmal Dinge auch funktionieren, wenn man auf eine bestimmte Weise vorgeht. Aber es gibt für alles immer Ausnahmen und am Ende gilt sowieso immer das eine.
Es kommt darauf an,
und zwar immer. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Schluss machen wollten. Aber
nein, eigentlich nicht, weil einen habe ich noch, den ich auch immer wieder so faszinierend und gleichzeitig so wichtig finde. Du erzählst deine Storys ja wirklich in vielen Konstellationen und Situationen, teilweise schon seit Jahren. Und mich fasziniert, dass die sich so anfühlt, wenn ich da sitze, selbst wenn ich weiß, ich kenne sie, ich kenne den Wortlaut. Ja. Und trotzdem merke ich, du gehst in diese Emotionalität. Und es ist ein Stück dieses Gefühls, es fällt dir gerade ein, was du da erzählst. Wie machst du das?
Ich könnte jetzt lügen, indem ich sage, sie fällt mir in dem Moment gerade ein.
Das ist gelogen, das kann ich definitiv sagen.
Mir fällt in dem Moment gerade ein, dass sie mir einfällt. Nein, es ist vielleicht ein bisschen eine kindliche Begeisterung für das, was ich weiß, was jetzt gleich kommt. Das ist ein bisschen wie beim Songwriter. Mhm. Ich werde jetzt gleich einen Song spielen und ich mag diesen Song.
Ja, cool.
Und ich werde ihn so spielen, wie ich ihn noch nie gespielt habe zuvor, mit einer anderen Emotionalität. Und es gibt auch diese Variationen, die damit zusammenhängen, dass ich eine Story erzählen kann. Achtung, jetzt wäre ich hier zum Helden. Ich mache das gleich wieder klein, weil es kann auch schief gehen. Aber wenn ihr da draußen eine Story erzählt, habt ihr während der Story immer Gelegenheit, einzelnen Teilnehmenden zuzunicken. Mhm. Also Blickkontakt aufzunehmen, zuzunicken, weil irgendwas in der Story hatte mit dem zu tun, was diese Teilnehmenden euch vorher geschildert haben.
Also und die du wissen auch in diesem, das an sozusagen.
Genau, sie wissen, dass sie gemeint sind. Sie wissen, dass das eigentlich ihre Story ist, die jetzt nur jemand anders aus seinem Leben erzählt und dabei entweder sein Scheitern schildert oder ein bestimmtes Learning, das dabei rauskommt. Und dadurch, dass diese Bezugnahmen immer neu sind, ist auch die Story neu. Und,
ja, schön.
Und der Rest ist reinversetzen in das, was man da erzählt, dass es das wirklich wieder abruft, wie habe ich mich da gefühlt. Ich finde, das ist erlernbar. Also das ist eine Technik, dass man sich reinsteigert, mehr oder weniger, in das, was man da erlebt hat, damals in dieser kalten Nacht, wo man den Parkplatz gesucht hat. Es war dunkel, man wollte nur nach Hause, weil man erschöpft war. Und dann kommt dieser rücksichtslose Mensch und nimmt deinen
Parkplatz
weg. Haut
einfach das eigene Auto in den Parkplatz. Ja. Und das finde ich gerade so nochmal bestärkend darin, wie cool es ist, sich auch Storys zu schreiben, die man dann auch wirklich mag. Also wirklich auch in das Stylen der Story nochmal reinzugehen, weil je mehr mir die selbst gefällt, desto eher kann ich ja in diesen Zustand kommen, dass ich mich darüber freue und darauf freue, jetzt den nächsten Satz zu erzählen und entsprechend mit Emotionen das Ganze transportieren kann.
Absolut. Ja, und gleichzeitig, damit das jetzt auch klar ist, kommen ganz viele Stories auf den Müllhaufen. Also wenn immer seltener erzählt mehr. Oder auch gar nicht mehr erzählt, weil es bessere gibt oder andere. Mhm. Und dieser Müllhaufen lebt auch. Aber ich glaube, je älter man wird, das ist das Tolle am Älterwerden, desto mehr Stories sind es. Und manche sind dann manchmal treffend und manchmal nicht. Mhm. Und diese Auswahl haben wir dann immer. Aber falls da draußen Menschen sind, die manchmal darunter leiden, dass wir Menschen älter werden, es gibt einen ganz großen Vorteil davon, älter zu werden. Das ist, man hat mehr Stories.
Mehr Stories.
Man kann jeden Tag wählen, an welchen Zeitpunkt seines Lebens möchte man zurückkehren, dadurch, dass man eine Story erzählt.
Schön.
Und dann kann man Teenager sein, man kann Kleinkind sein, man kann 30 sein oder 40 oder 50, 60, 70 oder 80 oder 90. Ich bin noch beim Kleinkind.
Sehr schön. Und ich finde, es gibt so viele schöne Modelle, wenn wir in irgendwelchen Shows sitzen, ne? Menschen, die da vorne auf der Bühne stehen, die machen das nicht spontan und trotzdem fühlt sich's oft so an. Bei Comedians, bei hier mein Lieblingspodcast, Betreutes Fühlen, wenn da so ein Leon Winscheid auf der Bühne steht, der früher nie auf der Bühne war und das auch erst für sich erarbeitet hat, wie kann sowas gehen, da vorne zu beobachten ist und man einfach auch mal zwischendrin darauf achten kann, wie macht der das, dass der mich gerade so mitnimmt? Wie schafft er das, dass alle gerade lachen? Ja, was ist denn das Vorgehen dahinter? Dann haben wir auch da nochmal eine andere Brille, die wir uns aufsetzen können. Ist auch cool.
Ja. Vielleicht machen wir dazu noch einen eigenen Podcast, Sabine, nämlich den. Das eine ist die Story, wie sie geplottet ist und wie sie gebaut ist und was da genau gesagt wird und welche Worte dafür verwendet werden, in welchem Syntax. Aber es gibt auch noch die, wie bietet man das dar? Also, weil es muss ja Gründe geben, dass ein Gerd Fröbe vor 40 Jahren ein Telefonbuch vorlesen konnte und wir gefesselt waren.
Genau. Wow.
Aber das war nur Darbietung, das war kein Inhalt.
Ja, total.
Das wäre vielleicht nochmal was Eigenes.
Sehr schön. Und es kommt halt auch trotzdem
immer
darauf an.
So ist es.
Danke dir. Bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.